Predigt für diesen Sonntag steht im Matthäus-Evangelium. Und das sind nur einige Verse aus dem Kapitel 21. Ich lese die Verse 14 bis 17. Matthäus 21, 14 bis 17. Und es gingen zu Jesus Blinde und Lahme in dem Tempel, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, da entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese da sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen im Psalm 8, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Wenig Verse und doch eine Menge Aussagen in diesem Text. Ich habe das überschrieben, Jesus Christus ist der Herr. Und dann sind drei Punkte, die uns auffallen. Er, Jesus allein, öffnet neue Wege. Und das Zweite, in seinem Reich gelten andere Maßstäbe. Und zum Dritten, Gott loben und preisen führt in die Stille. Wir wollen das einzeln betrachten. Den ersten Punkt, Jesus allein öffnet neue Wege. Da geht es um den Tempel. Der Tempel in Jerusalem als das Haus des Herrn war eigentlich der damalige Bereich unmittelbarer Nähe Gottes, des heiligen, hocherhabenen, lebendigen Gottes, wo man mit Gott in aller Ruhe ins Gespräch kommen konnte. Und hier hatte ja auch Gott selbst dem damaligen König Salomo versprochen, mit seiner ganzen Herrlichkeit immer anwesend zu sein. Und in diesem Bereich durfte laut jüdischem Gesetz nur der makellos reine Mensch, ohne Fehler und Schwächen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen oder im Gedanken richtig vorstellen. Nur der makellos reine Mensch ohne Fehler und Schwächen. Dann muss ich das auch vorstellen, was da ausgesagt ist. Wenn nur ein fehlerloser Mensch hinein konnte in diesen Tempel, was das bedeutete für alle die, die reingingen. Welche Anmaßung war das doch für all diejenigen, die das Haus in ganz selbstverständlicher Weise auch betraten. Und wie peinlich für alle Kranken und Gebrechlichen. Und darum waren ja auch die hier erwähnten Blinden und Lahmen eigentlich aus der Tempelgemeinschaft ausgeschlossen. In einer für uns unverständlichen Weise mussten gerade die mit ihren Wünschen und Sehnsüchten draußen bleiben. Außerhalb der glücklichen Gemeinschaft derer, denen Gott angeblich den Segen versprochen hatte. Indem aber nun Jesus gekommen ist und diesen Tempel in einer ganz anderen Form wieder den eigentlichen Zweck zuführte, nämlich das Haus Gottes als ein Bethaus, als eine Begegnungsstätte mit Gott durch Gebet wieder zu ermöglichen, ermöglichte er auch diesen Menschen den Zugang zu dem Tempel wieder ganz neu. Eigentlich für die er gebaut wurde. Denn Gott wollte dort Wunder tun, wollte seine Herrlichkeit beweisen. Die Sehnsucht, gerade bei denen, die krank und gebrechlich sind, war ja viel größer als all die anderen, die Händler und Kaufleute, die sich mehr für die Geschäfte und für all das interessierten, was die Pilger mitbrachten. In vielen Psalmen könnten wir es nachlesen, dass gerade die Elenden und Armen oder die Bedrückten und Bekümmerten den Herrn in ihrer Nähe verspüren sollten. Für sie war Gott der Erbarmer, der Veränderer, der erbarmende Veränderer, der sie umkrempeln konnte. Und das war auch sicher durch viele Sprüche des Alten Testaments, im Alten Bund, dass man das sagte, dass der heilige und gnädige Gott gerade für die seine Arme offen hält für die, die seine Hilfe auch brauchen. Aber das hatte man bei aller Geschäftigkeit und bei aller Gesetzestreue in den Leitungsgremien der Synagogen und des Senats ganz vergessen. Oder ich möchte es so sagen, man hat es völlig vernachlässigt und sogar in Gesetze hineingebracht, man hat dies unterbunden, dass eben Gebrechliche in den Tempel hineingehen. Nun steht da Jesus. Dieser Jesus, der alles anders macht, der sich sogar noch als Gottes Sohn ausgibt und er spricht ein Machtwort, ist hier an dieser Stelle nicht erwähnt, aber wir kennen dieses Machtwort, was er spricht, auch zu allen Menschen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Eben auch die, die ihr irgendetwas habt, was euch bedrückt, kommt her zu mir alle. Ich will euch erquicken. Ja, es ist ein Machtwort, wie ich schon erwähnte, weil es eben nicht nur so dahergesprochen war, sondern auch das verspricht, was es aussagt. Ich will euch erquicken, kommt her zu mir. Und die Blinden und Lahmen, wie sie hier erwähnt werden, gingen zu ihm und sie wurden dort geheilt. Das sind die Wunder, die Gott tut. Sie wurden geheilt. Nun, ob das nun tatsächlich auch körperlich war, an vielen Stellen wird es uns bewiesen, dass Jesus tatsächlich Menschen so heilte, oder in einer ganz anderen Form. Sie waren geheilt, jetzt wieder in die Gemeinschaft hineingenommen. Gott hat sie wieder neu angenommen. Jesus öffnet somit den Menschen nicht nur den Zugang zu Gottes Nähe in dieses Haus, wo man ihn dort tatsächlich erwartete, sondern Jesus öffnete auch seine Arme, um ihnen einen ganz neuen Weg zu zeigen, den Weg zum Heil. Dass sie heil werden, dass sie wieder hineingepflanzt werden in die Gemeinschaft Gottes. Petrus sagte später einmal den Menschen von Jerusalem, es ist in keinem anderen das Heil und es ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, darin sie errettet werden oder geheilt werden sollen, als Jesus allein. Petrus als sein Jünger hat das begriffen, was Jesus wollte und was er auch gewirkt hat. Und Jesus zeigt sich hier den Menschen, wie er in seiner Liebe tatsächlich auch Erbarmen hat für jeden. Da gibt es keine Ausnahmen. Er setzte sich ein, gerade für die Benachteiligten und auch für alle, die zu kurz gekommenen. Und das gilt auch heute noch. Da, wo Gottes Gnade uns verlorene Menschen oder allgemein verlorene Menschen rettet, da gibt es keine Privilegien mehr. Da werden tatsächlich alle Zäune abgebrochen. Da sind wir eins in der Gemeinschaft Gottes. Wir haben hier heute auch so die besonderen Merkmale, nach denen wir meinen, uns von anderen trennen zu müssen. Hat jeder so seine Gedanken. Und wir teilen gern ein in Intelligente oder Einfältige, in Arme und Reiche, vielleicht auch in Gesunde und Kranke. Oder manchmal spricht man auch so in Normale und Verrückte. Wir haben da unsere Merkmale und setzen dann auch diese Trennung, diese Trennwände. Darum gilt auch für uns heute wieder ganz neu hinzuhören. Für alle die, die wir uns Jesus als Herrn und Meister ihnen begegnen wollen oder ihn auch so nennen, gilt eigentlich, was die Mode so gebracht hat in der Vergangenheit, soll uns von Gott nicht trennen. Nein, es ist nicht Mode, so und so einzuteilen, sondern bei Gott ist alles anders. Neue Wege hat Jesus aufgezeichnet. Kommt her zu mir alle. Vor Gott gibt es keine Gebrandmarkten. Du bist gezeichnet durch diese Krankheit, durch jenes Tun und Lassen. Da gibt es das nicht mehr vor Gott. Es geht um das Heilwerden in jeder Form, also das ganz Heilwerden bei Gott. Und deshalb öffnet Jesus auch den Weg in den Tempel, dort in die Nähe Gottes für alle. Jesus öffnet neue Wege. Und der zweite Punkt, den wir auch hier ganz deutlich so mitbekommen, Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes in Menschen nahe zu bringen. Und in seinem Reich gelten auch ganz andere Maßstäbe. Als die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat, da wurde es ihm ganz mulmig. So was hatte man im Tempel noch gar nicht erlebt, das hat es ja noch nie gegeben. Und jetzt, wer hat bloß diesem Jesus das Recht gegeben, so zu handeln? Sogar an denen, die sonst immer noch draußen betteln. Und als sie dann noch die Kinder hörten, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, da entrüsteten sie sich, steht hier, aber da ist ganz stark gemeint, sie ärgerten sich. Entrüstung, wie kann das sein? Auf einmal war ihre so geheiligte Stimmung im Tempel zerstört. Da kochten die Gefühle über. Dann wollten sie auch durch ihre Frage an Jesus erstmal feststellen, ob das auch alles rechtens ist oder ob er das auch weiß, was da so abläuft, das in seinem Wissen geschieht. Denn wieso reißen auf einmal Unmündige hier den Mund so weit auf in diesem heiligen Tempel? Und sie rufen auch noch den königlichen Namen David über einen dahergelaufenen Nazaräer aus. Was sind das bloß für Zeiten? So hören wir uns oft sagen. Wohin sind wir nur gekommen? Das hat es doch früher nie gegeben. Nun, das haben wir ja gleich. Also muss Jesus Rede und Antwort stehen. So was muss doch unterbunden werden. Sie fragen Jesus, warum er das nicht verbietet, dass man ihn sogar als Messias ausruft. Hörst du nicht auch, was die da alles sagen? Ja, und wie reagiert Jesus? Sie bekommen als Antwort eine Gegenfrage gestellt, eine Frage zur Heiligen Schrift, die sie ja angeblich sehr gut und genau kennen. Habt ihr noch nie gelesen, im Psalm 8, was da steht? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Ich denke, das sind auch immer wieder die kritischsten Momente in unserem Leben, wenn uns jemand auf die Bibel verweist, um seine Meinung deutlich zu machen oder seinen Standpunkt zu rechtfertigen. Und wie gut ist es dann, wenn man Bibelunterricht gehabt hat, wenn man wirklich weiß, was dann auch in der Bibel steht, wenn man Bescheid weiß darin, aber auch so Bescheid weiß, dass wir nicht nur die Gesetze kennen, die 10 Gebote und das alles, was so, du musst, du sollst, sondern dass wir auch diese frohe Botschaft, das Evangelium, diese neue Botschaft von Jesus hören, dass Gott in Jesus Christus für alle Heil gebracht hat. Das ist für uns heute ganz wichtig, dass wir es immer wieder neu hören, Jesus hat für alle das Heil gebracht. Und dass er auch dadurch oder dafür von uns Lob und Anerkennung erwartet, indem wir seinen Namen laut ausrufen. Besonders im Tempel, ja, wir haben es heute getan, wir haben gesungen, wir haben Gott gelobt und gepriesen. Denn da, wo in diesem Haus, wo seine Ehre wohnt, da soll er auf alle Fälle gelobt und gepriesen werden. Sein Lob und die Anbetung gebührt wirklich nur dem allein, der uns wirklich von allen Lasten befreien kann. Aber dabei ist eben auch ganz wichtig, dass wir nicht nach Form und Tradition auf die neben uns schauen, sondern nach unseren tatsächlichen Empfindungen, so wie wir empfunden haben, wie wir es fühlen, wie wir auch im Herzen, Ivet sagte schon, dass von Herzen heraus muss es kommen, Gott zu loben und zu preisen. Gott preisen, wie es eben Kinder tun. Und ihr habt dort geschrien, Hosianna, dem Sohn Davids. Weil aber wir so Vernünftige sind, sind wir auch sehr steif in allem. Ich zähle mich selbst mit darunter. Aber weil wir das so sind, hat Gott sich eben diese unmündigen Kinder, diese auch Ausgestoßenen der Gesellschaft, erwählt, um sein Lob in dieser Welt deutlich zu machen, damit es erklingt. Und wie oft hört man überall da, gerade von den Menschen, die in den tiefsten Nöten stecken, dass sie Gott loben und preisen. Gott ist da. Und wie geht es uns, wenn wir einmal in Not geraten? Da fällt es uns so schwer zu beten. Ja, wir sollten endlich mal Gott so die Ehre geben, wie wir ihn persönlich auch erlebt haben. Als den Veränderer unserer Situation, als den Veränderer unserer Lage, als den Befreier von Schuld und Sünde. Als den Heiland, als den, der Heil macht, als den Erretter, Erlöser. Und der uns in diese verlorene Welt hineingestellt hat, frei, ledig von Schuld und Sünde. Wenn wir es nicht tun und Gott preisen dafür, die wir eigentlich seinen Namen tragen, weil wir uns Christen nennen, wenn wir es nicht tun, dann hat Gott tatsächlich andere, die das tun. Wir sollten eigentlich darin, wo wir mündig geworden sind, wir heißen Gottes Kinder und sind aber schon so erwachsen, viele Jahre mit ihm unterwegs, sollten wir auch als solche in dieser Zeit leben. Wir sollten wirklich so sein, Gott die Ehre geben als unseren Vater im Himmel. Und entsetzen wir uns nicht über andere, die vielleicht da ein Stück voraus sind oder in einer uns vielleicht ganz fremden Art Gott loben und preisen. Ich beziehe mich da immer mit ein, weil ich auch die Vergleiche immer anstelle. Manche sind ja abgehoben, weg. Aber vielleicht empfinden sie im Moment ganz anders. Ich soll Gott so preisen und ehren, wie es tatsächlich in meinem Herzen ist. Und ich sage Gott Dank für jeden neuen Tag. Und so kann ich ihn auch preisen in einer Umgebung, wo alle ganz trüb und mürbe sind. All den Blinden und Lahmen und Unmündigen gilt das Evangelium. Und sie rufen auch laut aus. Bedenken wir einmal auch, wie Jesus selbst zu seinem Vater betete. Ich preise dich, Vater, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. So steht es im Kapitel 11, Vers 25. Das hat Jesus ja auch schon selbst so erlebt. Die Klugen und Weisen, die machen immer eine ganz bestimmte Richtung und Haltung, um dann erst zum Lob zu kommen. Aber die Unmündigen, die eben wie sie empfinden, loben und preisen Gott. Und das ist auch bei diesen Blinden und Lahmen geschehen und bei den Kindern hier. Mit großer Sehnsucht nehmen sie das auf, was ihnen geschenkt wird und danken Gott dafür. Ich denke auch, wer das von uns richtig verstanden hat, dem müsste es eigentlich gar nicht schwerfallen, mitzuloben und zu preisen, ihm mitzusingen. Und wir haben es ja vorhin auch geschafft, miteinander Gott zu loben und zu ehren. Auch mit Schwierigkeiten, trotzdem von Herzen heraus. Denn wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Ne? Das ist ja auch so ein Wort, das in der Bibel steht und das schon so oft geprägt worden ist. Wir dürfen Lob und Dank sagen zur Ehre Gottes. Im Psalm 107, Vers 1, da heißt es, preist den Herrn, denn er ist gut. Ich habe mir dieses Er groß angestrichen, Er groß geschrieben. Denn viele Christen haben diesen Satz etwas abgeändert und die sagen nämlich, preist den Herrn, denn mir geht's gut. Und dann preisen sie tatsächlich nur den Herrn, wenn es ihnen gut geht. Wenn ich mich gut fühle oder wenn es mir gut geht, dann können sie tatsächlich und dann werde ich auch gerne Gott loben und preisen und Halleluja rufen. Aber das andere dann im finsteren Tal, in den Nächten, die auch oft bei den Psalmen mit erwähnt werden, da schweigt ihr Lobgesang. Nein, für uns Christen muss das anders sein. Wir müssen es gelernt haben, dass eben bei Jesus ganz andere Maßstäbe gelten. In Jesu Reich ist keinem untersagt, in Gottes Nähe zu kommen. Jeder darf kommen und jeder darf ihm die Ehre geben. Doch hier erkennen wir noch ein drittes. Gott loben und preisen führt auch in die Stille. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Es ist nicht hier sehr seltsam, wie Jesus gerade diese Leute einfach stehen lässt. Da war gerade etwas losgegangen. So eine richtige Lobpreisstimmung. Da war Aufregung, da war vieles Fragen. Und all das, was auch Jesus angeregt hatte, Heilungen waren geschehen. Und nun, ohne eine Antwort abzuwarten oder einen Einspruch oder Widerspruch abzuwarten, verlässt nun Jesus diese Führer der Juden, diese Gesetzestreuen, die Schriftgelehrten. Aber er verlässt auch diese lobenden Kinder und diese Geheilten. Er verlässt alle, die doch so sehnsüchtig auf diesen Messias gewartet haben. Er ist der Christus. Er ist der Herr. Und er verlässt sie wieder und geht aus der Stadt hinaus nach Bethanien, um dort zu übernachten. Nach all den wunderbaren Ereignissen, auch hier im Tempel, geht es eben wieder in die Stille der Nacht hinaus. Oft erleben wir dasselbe nach besonderen Höhepunkten, sei es hier in der Gemeinde oder in einer anderen Gemeinschaft, bei einer Freizeit, in einer gesegneten Gemeinschaft, wie wir oft sagen. Und dann kehren wir wieder in unsere Alltagseinsamkeit zurück. Vom überwältigten Jubel vor Gottes Thron werden wir wieder auf den Boden der Wirklichkeit gestellt. Ich möchte mal so sagen, wir flattern eben nicht ab wie Engel, die immer in Gottes Nähe sind und ständig Gott erleben, sondern wir bleiben die Erlösten, die befreiten Menschen, aber in dieser argen Welt. Gott erwählte das Niedrige, um all das Große zu beschämen. Und so sind wir herausgenommen aus unserem Elend, aber wieder hineingestellt unter die anderen, die noch im Elend sind. Veränderte Menschen. Er hebt den Geringen aus dem Staub und stürzt die Großen vom Thron. Davon hat ja auch Maria schon gesungen, als ihr die Geburt von Jesus angekündigt wurde. Und das haben wir auch schon oft, ich denke, oftmals erfahren müssen, dass Gott den Mund der kleinen Leute, dann auf einmal öffnet und die Großen haben nichts mehr zu sagen, sind sprachlos geworden. Die Armen und Kranken wissen sich von ihm angenommen und wirklich auch wertgeachtet. Sie freuen sich, sie haben ein neues Leben. Und die Klugen, Schriftgelehrten, fühlen sich auf einmal hier beleidigt stehen gelassen. Die Traditionschristen. Ne? Fühlen sich beleidigt, da geht Jesus einfach weg. Doch Jesus will nicht beleidigen. Er möchte, dass wir dadurch wieder zur Stille gerufen werden, um über sein Wirken nachzudenken, über das alles nachzudenken, was er tatsächlich in dieser Situation gewirkt hat, was er in unserem Leben schon hineingebracht hat. Auch er selbst kostet diesen Jubel nicht aus. Man könnte sagen, er sonnt sich nicht in seinen Erfolgen jetzt, toll, was hier los war. Weil er genau weiß, dass er alles nur im Auftrag seines Vaters tun kann. Und zwar nur, um die vielen verlorenen Menschen dieser Welt zu retten. Und dazu führte ihn der Weg eben wieder hinaus. Ihn führte der Weg in die Stille, in die Nacht. Da endete dann auch in dieser Einsamkeit am Kreuz von Golgatha. Aber ihr Lieben, auf diesem Weg in die Nacht hat er noch vielen Menschen als Herr und Erlöser, als Christus, als Heiland gedient und hat noch viele Menschen auch befreit, auf diese Ebene gebracht, in die Heilsebene. Was hat Jesus noch alles getan in dieser kurzen Zeit, wo er unter den Menschen war? Er hat ihnen gezeigt, Gott hat dich lieb. Er hat ihnen das nahegebracht und seine Arme geöffnet, sie angenommen, in die Gemeinschaft hineingenommen. Ist er dir auch schon so begegnet? Ich möchte das so zum Abschließen, wenn, dann öffne deinen Mund zum Lobpreis. Lebe auch nach seinen Maßstäben. Er führt dich sicher auf den ganz neuen Wegen auch wieder zur Stille, zur Ruhe, zur Gelassenheit. Und so dann auch gestärkt weiter bis zum Ziel, wo du ihn schauen darfst in Herrlichkeit. Amen.